Meine Liebe, herzlich willkommen im Generation Girl Power Podcast. Hier spricht dein Host Katharina Heilen und du hörst deinen Podcast für Female Empowerment und für Sichtbarkeit. Und unser heutiger Gast ist Melly, aka Melanie Schütze, und sie ist die Gründerin von Nushu. Nushu ist ein Frauennetzwerk, dessen Veranstaltung ich auch schon selber besuchen durfte, für alle Frauen, branchen- und positionsübergreifend, die wachsen wollen. Und Melly hat nicht nur das Netzwerk gegründet, sondern darum herum auch eine extrem starke Personal Brand aufgebaut, mit ihrer unglaublich inspirierenden und starken Persönlichkeit. Mich hat dieses Gespräch unglaublich beeindruckt, und ich konnte ganz, ganz viel daraus mitnehmen. Deswegen hoffe ich auch, dass du es kannst. Genieß das Interview und viel Spaß. Okay, hey liebe Melly, herzlich willkommen im Generation Girl Power Podcast.
Vielen Dank für die Möglichkeit, schön, dass ich heute hier sein darf.
Für alle, die dich nicht kennen, möchtest du einmal kurz sagen, wer du bist und was du machst?
So ein kurz kann ich das, glaube ich, gar nicht. das tue ich euch jetzt zu Beginn nicht an. Ich bin Melly, lang vor Melanie, Schütze, Gründerin und Geschäftsführerin von Nushu. Ich bin Münchnerin, habe aber auch lange in Hamburg gelebt und bin 37 und habe mein Leben dem Purpose gewidmet, mich um mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft zu kümmern.
Okay, sehr, sehr cool. Und warum dann ein Frauennetzwerk? Also inwiefern unterstützt das Frauennetzwerk dich dabei, bei deiner Vision für mehr Frauen in der Wirtschaft?
Also ich habe Nushu gegründet, weil ich selbst nicht das geeignete Frauennetzwerk für mich gefunden habe. Also ich habe aus eigener Betroffenheit heraus sozusagen mein Social Business gegründet. Und ich bin der Meinung, dass wir Frauen uns zusammentun sollten, was ja auch schon vielerorts geschieht. Und wir Frauen sind ja auch schon bestens vernetzt, um einfach lauter zu werden, um uns gemeinsam zu unterstützen, zu inspirieren und miteinander zu wachsen und so auch die Rollen und Verantwortlichkeiten in der Wirtschaft einzunehmen, die uns zustehen sollten.
Ich komme jetzt mit einer Frage um die Ecke, die ich vorher, wo ich mich noch nie so drauf gefreut habe, die zu stellen. Weil ich finde, du bist eine total taffe Persönlichkeit. Zumindest wirkst du sehr taff und sehr selbstbewusst, was ich sehr, sehr bewundere. Was war deine größte Hürde bei der Gründung von Nushu oder auf dem Weg auch von Nushu? Und wie hast du sie überwunden?
Die größte Hürde. Also ich hatte jetzt nicht so innerliche Struggles oder so, falls du vielleicht in die Richtung anspielst, sondern ich hatte eher Ressourcenschwierigkeiten, weil, hat man ja schon häufiger gelesen, ist auch tatsächlich so, es gibt natürlich nicht so viele weibliche Gründer wie männliche und der Zugang zu Kapital ist auch nicht so einfach, ne? Plus dann auch noch eine Dienstleistung, / ein Produkt, das sich nur an Frauen richtet. Da glauben jetzt vielleicht auch viele Menschen erstmal nicht so dran als Business Case, ne? Und die Ressource, Kapital zu bekommen, also Geld zu bekommen, um mein Gründungsvorhaben durchzusetzen oder sozusagen voranzutreiben. Das war erstmal sozusagen eine Hürde, ist aber dann auch alles gut gegangen. Ich habe einmal gepitcht und habe die Investoren dann auch direkt gewonnen. Aber find erstmal jemand, der sich so einen Pitch anhört, ne? Der überhaupt so eine Offenheit mitbringt, ne? Für so ein Thema, weil es jetzt irgendwie vielleicht auch ein bisschen edgy ist oder jetzt nicht so gewöhnlich, ist jetzt kein Produkt oder so, ne? Sondern es ist eine sehr komplexe Geschichte, auch der Business Case dahinter sozusagen. Von daher, ich glaube, das war jetzt so meine größte Hürde und die Zeit ist natürlich auch limitiert und da wünsche ich mir immer so eine Hermine-Uhr, wie so aus Harry Potter, die dreht doch immer an der Zeit und kann sich dann von A nach B beamen. Das war sicherlich auch eine Hürde, aber ich hatte jetzt irgendwie nicht so viele innerliche Struggles, heißt nicht, dass ich so super tough oder bin oder keine Unsicherheiten habe, aber meine Vision hat irgendwie keine Frage offen gelassen. Das hat sich so zusammengefügt. Kannst du nachvollziehen, was ich meine?
Ja, die Vision war größer als alles andere und das hat dich angetrieben.
Total. Und da, genau, und dadurch, dass ich auch von Anfang an entschieden habe, ich habe irgendwann meinem Mann, allen mitgeteilt, dass ich jetzt die nächsten paar Jahre keine Zeit haben werde. Ich bin raus aus sozialem, also so aus dem Sozialen. Ich kann jetzt keinen Kuchen backen. Ich werde keine schönen Geschenke mitbringen, was natürlich erstmal eine Ansage ist, ne? Aber natürlich auch eine gewisse Klarheit reinbringt und dir auch sozusagen ermöglicht, dich dann wirklich voll darauf zu fokussieren. Also und zwar wirklich voll, voll, voll. So, und dein Leben jetzt zumindest für eine gewisse Zeit diesem Thema zu widmen. So.
Mich interessiert noch, was hat denn gepunktet bei dem Pitch? Also womit hast du gepunktet?
Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Ich glaube, ich war so voller Wut über diese ganzen Ungleichheiten in der Welt und habe halt einfach mein Gegenüber auf gut Deutsch bisschen platt gelabert, so voller Enthusiasmus, Wut. Also da waren auf jeden Fall sehr viele Emotionen drin. Und am Schluss ist es natürlich so, wie man es auch immer wieder hört oder liest, dann sagte mein Gegenüber, der war dann irgendwann völlig geplättet und meinte dann, ja, irgendwie schon krass, was du da so erzählst. Ich habe ja auch Töchter, ich will nicht, dass es denen genauso ergeht. Ne? Ich will, dass sie die gleichen Chancen haben. Also ich schätze, das ist so ein glücklicher Zufall gewesen aus sehr viel Emotionen meinerseits, die Fähigkeit seinerseits, das auch anzunehmen und damit umzugehen und es nicht abzublocken. Und dann auch der Übertrag auf sein persönliches Umfeld und auch auf die Lebensrealität der nächsten Generation, nämlich seiner Töchter dann in dem Fall. Und das war für mich eine sehr glückliche Mischung, so dass ich dann tatsächlich eine Zusage bekommen habe, ja.
Großartig, Glückwunsch. Mehr als
Danke.
verdient.
Danke, danke.
Und du hast es gerade schon angesprochen, die Sichtbarkeit für dich selbst als Personal Brand, aber natürlich auch für das Netzwerk, sprich die Dienstleistung, das Produkt, was auch immer, braucht Sichtbarkeit, braucht Zeit natürlich, die du da rein investierst. Hättest du Tipps, was zumindest für dich aus deiner Erfahrung und für Nushu am meisten gebracht hat in Bezug auf Outcome. Weißt du, was ich meine? Also, ja.
So Minimum-Maximum-Prinzip oder so. Also,
Ja,
womit
oder
kann ich
einfach,
am.
welche Tipps würdest du weitergeben? Wenn du sagen würdest, du, jemand steht vor dir, möchte Ähnliches machen, möchte auch mit ihrer oder seiner Idee starten und du würdest sagen, okay, und die würde dich fragen, die Person, Melli, was würdest du machen? Drei Sachen.
Auf echte Menschen setzen, statt auf Social Media Reach. Bin ich vielleicht ein bisschen alte Schule noch. Also klar, Social Media und Co. hat schon auch so krassen Impact und kann wahnsinnig viele Menschen erreichen. Aber gleichzeitig denke ich mir dann auch, wenn ich so eine Reichweitenanalyse dann unter irgendwie einem Posting von mir sehe und dann denke ich mir so, ja, da stehen jetzt so und so viele Hunderte, Tausende, Hunderttausende Kontakte hast du damit erreicht. Aber ich spüre das nicht. Weißt du, es ist ja eine Zahl, aber im Endeffekt sind es ja Menschen so. Und ich bin immer gut damit gefahren, mit echten Menschen, also so Real Talk zu haben. Und da eben auch ganz offen meine, und das ist vielleicht der zweite Tipp, auch ganz offen meine Vision zu teilen. Ich hatte nie Angst oder Scheu davor, dass mir jemand meine Idee klaut. Es wäre ja schön, wenn mir jemand meine Idee klauen würde, weil das wäre, hätten wir ja noch mehr Power auf dem Thema so. Also ich habe ja kein Urheberschaftsrecht sozusagen auf dem Thema. Und dadurch habe ich natürlich auch viel Feedback bekommen, ob ich es jetzt hören wollte oder einordnen wollte, ist jetzt eine andere Frage, ne? Da kannst du ja dann immer noch entscheiden. Also Feedback ist ja ein Geschenk, damit gehe ich jetzt auch nicht d'accord, weil es ist nicht immer ein Geschenk und häufig ist es einfach auch, finde ich, nur vorlaut, ne? Aber du kannst ja dann für dich selber entscheiden, was du draus machst, so, ne? Also das wäre vielleicht noch so ein Tipp, weil wenn Leute das cool finden und sich irgendwie auch an einem Co-Creation-Prozess eingebettet fühlen, dann sprechen sie auch wieder drüber, weil sie auch begeistert sind. So, ne? Und auf diese Kraft habe ich recht früh gesetzt. Das muss ich schon sagen. Hatte damit viele Multiplikatoren, die halt auch echt eine Credibility auf das Thema gegeben haben, auch für Nushu, ne? Das, was wir machen, hat Hand und Fuß. Das, was wir machen, hat Substanz. Das, was wir machen, ist wirksam. So, wir bringen Frauen wirklich in den Austausch, ob digital oder ja, auf echten Events. Wie jetzt, du warst ja auch auf unserer ersten Konferenz der Nushuvention. Ja, genau.
Großes
Echte
Kompliment an
Menschen.
euch, es war mega cool.
Danke, danke. Ja, ich fand es auch total krass. Und der Vibe, der halt so dann herrscht, der ist ja schon fast greifbar. So, wenn so viele Frauen in einem Raum sind und alle halt irgendwie mit dieser Attitüde reinkommen, let's do this. So, lass uns die Wirtschaft weiblicher machen. Es gibt so viel zu tun. Irgendwie, es ist, wir wollen nicht jammern, sondern wir wollen aktiv werden. Wir wollen uns vernetzen. Also, es ist ja ein, wir wollen und nicht, wir wollen nicht. Also, es ist ja ein, Ich öffne mich für was, anstelle ich verschließe mich für was. Und das macht ja viel mehr möglich. So, ne? Und deshalb, ich habe immer gut daran getan, einfach mit allen Menschen zu sprechen und damit auch nicht hinterm Baum zu halten. So, das war jetzt eine lange Antwort.
Ja, aber super spannend. Danke für die Einblicke.
Gerne.
Gute Tipps. Eine persönlichere Frage. Hast du ein Role Model? Und wenn ja, wer natürlich?
Ja, das ist meine Nachbarin, die wohnt, die ist jetzt gerade aktuell 2 Stockwerke über mir. So, da ist nämlich auch ihr Wohnzimmer. Wahrscheinlich sitzt sie sogar über mir. Ich bin im 3., sie ist im 5. Stock. Annemarie, genau. Annemarie habe ich kennengelernt hier bei mir auf dem Flur. Annemarie ist 95 und eine der ersten Chefärztinnen Deutschlands. Also das Vorbild kann sehr nah sein, wenn man sich dafür öffnet. Und Annemarie hat einen furchtbar beeindruckenden Lebensweg hinter sich, alleine in sehr junger, also sagen wir mal so, in diesen Zeiten zu einer, in so eine verantwortungsvolle Rolle zu kommen, große Teams zu leiten und da sich wirklich auch ganz stark für zu committen, zu sagen, ich bin verantwortlich für meine PatientInnen und so dieses, wie sie Medizin beschreibt und wie sie Medizin lebt, das inspiriert mich total, weil das also, sie sagte mal, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie die Medizin heute ist im Vergleich zu damals. Wir haben uns noch verantwortlich gefühlt, wir haben uns zuständig gefühlt. Es waren nicht irgendwelche Nummern oder Patientenakten, sondern es waren Menschen. So, und wenn es nicht anders ging, dann saß halt auch die Chefärztin da tagelang am Bett und hat auch mal Hand gehalten, weil wir halt irgendwie, weil es da einfach noch anders war. Und das finde ich total großartig, diesen nicht, ja, nicht mal in Zahlen, Skalierung, sondern einfach den Menschen in den Fokus zu nehmen, ne? Und das finde ich großartig. Und wenn ich irgendwie so ein Thema habe, auch in Bezug auf Führung, zum Beispiel, wenn ich innerhalb meines Teams irgendwie meine Unsicherheit habe, ich meine, ich wollte Gründen und nicht Führungskraft werden und bin da auch so ein bisschen reingerutscht, ne? Hat nie ein Führungskräftetraining oder so, dann kann ich immer zu Annemarie hochdackeln. Dann gibt es auch noch einen Kuchen obendrauf, das ist dann der Bonus. So, das ist meine Adoptivoma und ich bin ihre Adoptivenkelin und wir sind verwandte Seelen.
Das ist so schön, weißt du was? Ich sehe dich schon mit 95, wahrscheinlich auch eine Nachbarin inspirieren und mit dem Rückblick darauf, dass du ja die Wirtschaft weiblicher gemacht hast. Also, das ist, glaube
Du,
ich, ja.
wie schön wäre das, wenn ich es dann auch
Hey,
weitergeben könnte, oder?
voll, voll. Und ich sehe dich schon. Ich sehe dich schon genauso. Ach, was ein schönes Bild.
Du,
Das,
und ich sag dir was, jetzt mal unabhängig von diesem Female-Thema, ich habe durch Annemarie auch gelernt, wie cool alt sein kann. Ich hatte davor keine, ich habe keine Verwandten oder so in dem Alter. Meine Oma, Opa, die habe ich alle gar nicht kennengelernt, die sind auch längst tot. So, ne? Also ich habe eine sehr, sehr kleine Kernfamilie. Und durch Annemarie habe ich halt mitbekommen, dass Altsein nicht bedeutet, irgendwo vor sich hinzusitzen oder darauf zu warten, dass irgendwas passiert, sondern Annemarie gibt, also sie ist körperlich noch ziemlich fit, geistig eh, also packt die uns alle wahrscheinlich hundertfach in die Tasche. Die gibt da oben noch kleine Empfänge, lädt Leute ein. Also sie residiert da oben, kann ich gar nicht anders sagen. Sie ist die Königin von München für mich da oben und ist total wirksam mit dem, was sie macht. Sie hat eine Stiftung, in der sie junge Musiker innen fördert. Sie ist immer noch Ansprechpartnerin Nummer 1, wenn es um medizinische Probleme geht. Also ich habe, also die macht so, so viel und macht so, so viel möglich und wirksam, weil sie halt auch sagt, Leute, ich habe Zeit, das ist halt der Vorteil daran, alt zu sein, aber ich werde dadurch wirksam. So, das ist doch krass. So,
Ja.
und seitdem habe ich richtig Lust drauf, alt zu werden.
Love it. Oh, das ist echt eine besondere Geschichte, eine richtig
Ja.
inspirierende Geschichte,
Schön.
die man sich wirklich ja selber vor Augen führen kann. Oh, schön. Danke fürs Teilen.
Gerne.
Hast du ein Buch, das dich geprägt hat oder das du gerne magst?
Ja, ich habe einen Haufen Bücher, aber wie es halt meistens so ist, man vergisst die Titel. Und mir passiert es auch häufiger mal so, dass ich irgendwie ein Buch lese und mir dann denke, so, boah, es kommt mir irgendwie so Déjà-vu, es kommt mir mega bekannt vor. Und dann merke ich, dass 30 Seiten, das hast du schon gelesen. So. Du, ehrlich gesagt, das Lesen kommt viel zu kurz in den letzten Jahren seit Gründung. Das ist wieder eines von diesen Fokusthemen. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen und ich habe für mich entschieden, ich fokussiere mich völlig auf die Company. Ich höre viel Podcasts so zum Runterkommen. Das ist so meine, weil ich dann immer noch andere Sachen machen kann und mich nicht so
Welchen?
Ich höre zum Beispiel, das sind jetzt alles so Sachen, die nicht sonderlich anspruchsvoll sind, aber mich trotzdem interessieren. Zeitverbrechen höre ich sehr gerne. Dann höre ich gerne hier Peter und der Wald. Das bringt mich immer richtig runter, weil ich mich sehr für Landwirtschaft interessiere. Also da geht es natürlich um nachhaltigen, sozusagen Forstwirtschaft. Also so in dem Spektrum, in dem Genre bewege ich mich gerne, also wirklich komplett andere Dinge als die, die ich beruflich mache, um nochmal andere Inspirationen zu kriegen. Ich interessiere mich viel für geschichtliche Themen. History to go, His to go schreibt man denen, ist auch super cool. Also das sind jetzt irgendwie nicht so viele businessrelevante Tipps, aber
Muss auch gar nicht.
ja.
Super spannende Einblicke. Ja, wusste ich gar nicht, dass du dich auch sehr für Nachhaltigkeit interessierst, zum Beispiel, und einen
Ja.
Podcast über Forstwirtschaft hörst.
Ja, immer. Das interessiert mich tierisch. Beim nächsten Leben habe ich auch irgendwie, glaube ich, einen Gnadenhof. Oder vielleicht auch noch in diesem Leben. Mal schauen.
Ja, vielleicht mit 80, wer
Vielleicht mit 80. Du, who knows?
weiß. Ja. Gibt es ein Ereignis, das dich besonders geprägt hat?
Ja, ich glaube, im Negativen geprägt. Darf man das auch sagen?
Natürlich alles, was du teilen möchtest.
Also ich bin ja sehr, sehr viel unterwegs für die Causa Gleichberechtigung, bedeutet ich halt auch viele Keynotes, Impulse etc. in der deutschen Wirtschaft, bin da wirklich ja in vielen Konzernen unterwegs, weniger im Mittelstand, aber viel in den Konzernen, weil das Thema Gender Diversity da natürlich auch immer mehr auf die Agenda kommt, glücklicherweise. Und ich habe schon häufiger Erlebnis gehabt und eins ganz besonders, da habe ich einen Vortrag gehalten, den habe ich schon abgeschwächt, weil ich wusste, dass das ein sehr, sehr männlich dominiertes Umfeld ist, das sehr tradierte Ansätze verfolgt. Und da buchen sie natürlich gerne eine Externe, die es einmal erklärt, weil sie es intern nicht irgendwie ja, über die Lippen bringen, weil das ist natürlich auch ein Thema, das man. Also eigentlich ist es das nicht, aber das ist ein Thema, das trotzdem häufig sehr viele Emotionen hervorruft und das dann ja zu Kontroversen intern führt. Das heißt, da wird auch gerne mal so eine Externe, also da wird halt eine Externe wie ich dann angefragt, sondern da bin ich hingefahren und das grenzte schon an Mobbing, was danach passiert ist. Also ich bin danach rausgegangen aus diesem Laden. Ich habe da, also wie gesagt, einen abgeschwächten Vortrag gehalten über die Kraft von Netzwerken, warum Frauennetzwerke wichtig sind, wo wir stehen, so, ne, in Deutschland. Also die Regalmieter sind lange, wenn es um dieses Thema geht, aber trotzdem scheint es bei vielen noch nicht angekommen zu sein und es war eine sehr, 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 sehr unangenehme Situation, weil ich damals nicht verstanden habe, da war ich noch ein paar Jahre jünger, wie die Hierarchie im Raum war. So, und der hierarchisch höher stehendsten oder hochstehendste hat gesagt, es sei alles nicht so. Also hat mir A, völlig die Expertise abgesprochen, B, die Studienlage und die wissenschaftliche Lage einfach abgetan und danach war Schweigen im Raum, weil sozusagen die Untergebenen nicht die Power hatten, nicht den Mumm hatten, zu widersprechen. Und ich so ein bisschen das Gefühl hatte, als würde ich hier einfach mit Corona-Leugnern sprechen. So, ja, weißt du, wie ich meine? Also so
Ja.
sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr kopfzerbrechend. Und solche Situationen hatte ich schon häufiger, aber die war extrem einprägsam. Ich bin da rausgegangen, ich wollte heulen, schreien, alles zertreten. Ich hatte so widersprüchliche Gefühle in der Brust, aber habe mich extrem hilflos gefühlt. So, weil ich da gemerkt habe, wie Machtstrukturen funktionieren. So, das ist völlig irrelevant dann, ob es so ist oder nicht. Wenn der Mächtigste im Raum sagt, nö, ist alles falsch, dann nicken alle anderen und sagen, ja gut, der Chef hat gesagt, das ist halt auch falsch. Und das war sehr eindrücklich für mich und dann war ich aber gleichzeitig auch froh, dass ich mich nicht in solchen Strukturen aufhalten muss.
Ja, und dass du jetzt auch deine eigenen Strukturen schaffen kannst, die komplett das Gegenteil sein können.
Ja, unbedingt. Aber du siehst ja nicht auf den ersten Blick, wie die Hierarchie in einem Raum verteilt ist.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und ehrlich gesagt will ich mich mit solchen Sachen auch nicht beschäftigen, weil die Hierarchie interessiert mich nicht, sondern das beste Argument interessiert mich. Und wenn es vom Prakti oder der Praktikantin kommt, fair enough. So. Aber dieses Gefühl zu wissen, dass da eigentlich super gut ausgebildete Menschen mit viel Macht im Sinne auch von Gestaltungsspielraum sitzen und sich keiner traut, zu sagen, dass das einfach Schmarren ist, was er da von sich gibt, ne? Da habe ich mich sehr einsam gefühlt.
Wie hast du denn weitergemacht nach dem Gefühlschaos?
Wie habe ich weitergemacht? Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich sowas nicht mehr tun werde. Jetzt könnte man natürlich sagen, pff, sie hat aufgegeben. Habe ich aber nicht. Ich habe für mich nur entschieden, ich werde in Zukunft oder damals war eben dieser Entschluss, war eben, wie gesagt, vor ein paar Jahren, ich werde nach Wirksamkeit entscheiden, ob ich Dinge machen werde oder nicht. Das bedeutet, solche Sachen wie, erklären Sie mal bitte den männlichen Kollegen, dass Diversity wichtig ist, mache ich nicht mehr. Ich bin dafür nicht die Richtige, das geht zu doll auf meine Kraft. Plus ist es natürlich auch immer eine interessante Herangehensweise, diejenigen, die sozusagen von einer, Form von Diskriminierung betroffen sind, zu bitten, die Diskriminierung zu erklären. Das ist natürlich auch schon eine Krux in sich. Und die Kraft habe ich nicht mehr, oder sagen wir mal so, ich will sie nicht mehr aufwenden. Ich bin voller Kraft und Power, aber nicht dafür. So, das heißt, ich mache nur noch ausgewählt, wenn ich denke, da bin ich wirksam, da wird es gehört. Da kann ich auch diskutieren, da kann ich in Kontroversen gehen. Ich habe ja kein Thema damit zu diskutieren, tue ich gerne. Aber nicht so. Das tue ich mir nicht mehr an.
Ja, vollkommen
Also hat
verständlich.
mich eigentlich das System da, die Strukturen haben mich da ein bisschen mundtot gemacht. Das muss man schon dazu sagen, ne?
Aber ich
Also,
glaube auch vollkommen
ja.
verständlich.
Ja, trotzdem scheiße, so im Kern, ne?
Ja, und gerade wenn ich dich jetzt sprechen höre, glaube ich, dass du die Letzte bist, die irgendwie mal mundtot ist. Aber
Ne.
das heißt, wie krass das war oder gewesen sein muss.
Ja, das war schrecklich.
Und dann daran anknüpfend, eigentlich noch spannender die Frage, was glaubst du, wie schafft man ein Business mit Impact und Purpose? Weil du hast eins aufgebaut.
Ja, also sagen wir mal so, es gibt ja genügend Probleme auf der Welt. Das ist ja die gute Nachricht in diesem Kontext, denen man sich widmen könnte, wenn man denn dann wollte. Also ich habe ja ein Social Business aufgebaut, also eins mit Impact, das aber gleichzeitig Geld verdienen darf und auch muss, weil ich sehe nicht ein, dass ich meine Kolleginnen, wir sind mittlerweile ein Team von 8, plus Freelancer und plus was alles dazugehört, ne, im Lohn dumpe, damit wir sozusagen eine gesellschaftliche Fehlstellung sozusagen beheben oder daran arbeiten. Das heißt, es muss fair sein, es muss auf Augenhöhe sein. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und im Kern, glaube ich, hat jeder von uns so ein Thema, das einen vielleicht besonders umtreibt. Also bei mir ist es, wie gesagt, das zweite Thema eben noch Tierschutz, Nachhaltigkeit. Das sind so Themen, die machen mich, die bringen mich in Wallung. Da will ich gerne mit meiner Kraft reingehen. Und ich denke, viele Menschen haben so ein Thema. Und man muss auch nicht mit allem Geld verdienen, man kann sich auch ehrenamtlich einbringen und das ist auch eine Menge wert. Das heißt, ich glaube, erstmal würde ich reingehen und schauen, wo ist denn vielleicht was, wo ich wirklich was verändern könnte. Und wo, also nicht mit dem, nicht mit der Denkweise, wie kann ich da jetzt Geld verdienen, sondern einfach sich da vielleicht übers Ehrenamt einbringen, Sachen auch mal ehrenamtlich machen, wie ich es davor auch gemacht habe, ohne sozusagen Business Case dahinter. Aber mit der Zeit, denke ich mal, entwickelt man schon einen Blick dafür. Und dann kommt natürlich irgendwann die Frage, wenn ich das jetzt voll mache, wie soll ich dann meine Miete zahlen? Und spätestens dann muss man halt schauen, dass man sich selbst nicht in die Tasche lügt, sondern wirklich überlegt, was für ein Businessmodell würde an der Stelle dem Thema gut tun, aber auch sicherstellen, dass ich meine Miete zahlen kann. Und dann wird man mehr Möglichkeiten finden, denke ich, als man sich jetzt vorstellen kann. Offen
Also,
sein. Kreativ
ja,
rangehen.
okay. Also erst, ja, wie erst beginnen? Also würdest du dann erst beginnen und
Immer.
dann, bitte?
Immer. Erstmal
Okay,
losrennen.
cool. Love
Erstmal losrennen.
it. Und dann im zweiten Schritt Gedanken machen und das Konstrukt
Ja.
drumherum aufbauen.
Ja.
Ja, ich finde das total gut, weil das ist genau das, was hier überall nicht gepredigt wird, sondern dass du von Anfang an einen Plan haben musst. Aber ganz ehrlich, wer hat das halt von Anfang an, ne? So, oder man hat einen Plan, der vielleicht gar nicht so aufgeht.
Hey, oder du hast halt einen Mörderbombenplan. Das kann ja auch so sein. Ich kenne so viele Ladies als auch Herren, die irgendwie jahrelang in ihren Businessplänen rumfuhrwerken und halt einfach nichts auf die Straße bringen. Und dann gehst du live mit was auch immer und dann merkst du, okay, deine schönen Ideen, die du da strategisch ausgedacht hast, die funktionieren aber halt so gar nicht. Oder deine Peer Group will irgendwie was oder deine Kundengruppe will was völlig anderes und dann wird sich eh alles so verändern. Und ich glaube, es ist halt schon krass wichtig, irgendwie locker in der Hüfte zu bleiben, um auch darauf reagieren zu können. So, und also Fokus ist super wichtig und das heißt nicht, dass du unfokussiert bist, aber erstmal ist es doch auch total entlastend, mit was loszustimmen, womit du nicht direkt Geld verdienen musst, sondern wo du erstmal reinwachsen kannst, wo du das Gefühl hast, okay, Ehrenamt, Purpose, so, das tut ja allen gut, das tut dir gut, der Gesellschaft, das tut allen gut. So, du nimmst niemand was und dann kannst du aber auch ausprobieren. So, wenn du jetzt rein und dann irgendwie 100 Jahre daran rumgebastelt hast und dann kriegst du aber irgendwie gar kein Feedback vom Markt, was bringt das? So, also ich würde immer, ich finde machen viel wichtiger als nachdenken. Also natürlich gehört beides zusammen, aber erstmal machen und dabei nachdenken. Vielleicht kann man es so sagen. Nicht, dass dann
Ja.
da irgendwie steht, die mache und die nie nachdenkt. Das ist auch nicht so,
Nein.
ne?
Aber
Ja,
das
verstehst
finde
du, wie ich
ich
meine? Also von der,
absolut,
so.
absolut. Und ich kann dir da auch eigentlich nur zustimmen, weil das genau auch meine Erfahrung ist oder zumindest die Vorgehensweise, die ich mache oder die, ja, wie ich es gerne mache, aber irgendwie nie so richtig empfehlen wollte, weil ich mir denke, ja, okay, keine Ahnung, ne? Also ist halt nicht die gängige Empfehlung. Allerdings
Schau,
nützt
da
es.
sind wir schon zwei. Da sind wir schon zwei, Katharina. Das ist doch auch schon gut, die es so machen. Und ich sag dir mal was. Es gibt doch diesen, hier machen es, wir wollen nur krasser. Und das stimmt halt schon. Und ich glaube halt, ja, ist halt irgendwie so im Kern. Ich denke mir halt, dieser Perfektionismus-Anspruch, den man häufig hat, der ist halt an der Stelle irgendwie schwierig, weil du weißt ja noch, das ist ja nur deine persönliche Interpretation von perfekt. Wann ist was perfekt? Um damit rauszugehen. Und ich glaube, das ist, ich glaube, der verletzlichste Moment, den man haben kann, das habe ich mal, ich habe ein tolles Interview mit einer Künstlerin gelesen und da habe ich, da wurde mir das klar. Die hat gesagt, der verletzlichste Moment in so einem künstlerischen Schaffensprojekt ist, wenn du mit deinem Projekt, deinem Werk, deinem Bild, deiner, was auch immer, deiner Kunst rausgehst. Weil in dem Moment zeigst du so viel von deiner Seele. Und das ist beim Kunden irgendwie auch nichts anderes. Das fängt an bei der CI, deiner Idee, deinem Pricing bei allem. Das ist ja alles irgendwie Ausdruck deiner selbst, so, ne? Aber wann, also in diesem Moment, vor diesem Moment hat man, glaube ich, häufig Schiss. Deshalb, man kann ja auch Schritt für Schritt, man kann sich ja auch nach oben, man kann ja auch nach oben sich entwickeln. Es muss ja nicht alles von Anfang an da sein, so. Und dieser Striptease, dem sozusagen der Release eines künstlerischen Objekts gleichkommt, den sehe ich beim Kunden schon auch. Und um sich selbst zu schützen, würde ich sagen, mach halt jetzt erstmal einen Schritt nach dem nächsten, so. Und dann hast du nicht so diesen Berg, so, alles auf einmal, krass.
Ja, und es muss
So.
funktionieren, weil ich habe die letzten
Ja!
10 Jahre dafür verschwendet. Und
Genau! Dann
ja.
entsteht ein Druck und man muss sich erstmal 2 Jahre damit auseinandersetzen, was man dann eigentlich will. Ja, probier doch erstmal Sachen aus. Mach halt mal Praktika. So ist doch auch völlig in Ordnung. Es kann auch eine erwachsene, gut ausgebildete Person. Kann man irgendwie, wenn du die Idee hast, irgendwie einen Kaffee zu haben oder immer schon schwanger gehst mit der Idee, mach halt mal ein Praktikum.
Ja.
So. Oder wenn du irgendwie, in meinem Fall, dann geh halt mal, mach halt mal Praktikum Tierheim, habe ich auch gemacht. So, das ist total gut. Ich wollte mal Bäckerin werden. Ja, dann habe ich halt mal 2 Tage bei einem Bäcker ausgeholfen. So kannst du ja machen. Die Leute sind derbe offen. Frag halt mal. So.
Nice. Danke. Sehr cool. Dein Blick in die Zukunft, wenn du, und das interessiert mich jetzt besonders, weil wir eingangs im Vorgespräch schon über das Oktoberfest gesprochen haben, und du da sehr, sehr viel mit sehr, sehr vielen spannenden Fakten um die Ecke gekommen bist. Dein Blick in die Zukunft gesellschaftlich in einem Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, was siehst du?
Also ich bin Kunden. Also ich bin vorsichtig optimistisch eigentlich immer. Gleichzeitig glaube ich auch, dass die fetten Jahre vorbei sind. Weiß aber auch gar nicht, ob ich das jetzt, gut, das ist jetzt aus meiner privilegierten Position heraus, ne? Aber jetzt, ob ich das aus meiner privilegierten Position heraus so schlimm finde, weil ich schon auch glaube, dass wir derbe über unsere Verhältnisse gelebt haben, so, und dass wir jetzt auch, naja, die Quittung auf eine Art und Weise dafür bekommen. Ich glaube auch, dass sozusagen der Begriff Verzicht eher negativ ist, genauso wie der Begriff Mangel. Ich glaube, das Narrativ sollte sich verändern, weil für mich ist Mangel nicht immer was Positives, nicht immer was Negatives. Das auch jetzt aus meiner privilegierten Brille sozusagen betrachtet, das immer so als Präambel oder Disclaimer. Aber ich denke, es tut uns schon allen auch mal gut, wieder ein bisschen downzusizen in Bezug auf alles, Reisen, Konsum, die ganzen Dinge, die wir vielleicht gar nicht brauchen, die uns in Teilen auch belasten. Ich glaube, dadurch könnte halt auch wieder eine Power entstehen. Wir sind irgendwie alle gerade so ein bisschen übersättigt, habe ich das Gefühl, wenn ich so auf die Gesellschaft schaue, die dann wieder Neues gestalten und kreieren oder Neues zulassen wird. Ne? Dann entsteht wieder Raum für Kreativität, weil es ist ja häufiger so, wenn du, keine Ahnung, noch eine Gurke im Kühlschrank hast und halt sonst irgendwie noch Nudeln und sonst irgendwie ein Stückchen Butter, dann überlegst du ja auch, was du draus machen kannst, wenn du Hunger hast. Wenn der Kühlschrank immer voll ist, So, dann stellst du die Frage gar nicht mehr, weil du hast halt schon das Rezept im Kopf. Und die Frage ist ja irgendwie, fange ich was mit dem an, was im Kühlschrank ist, oder überlege ich mir, was will ich kochen? Ich überlege mir im Vorfeld, ich will, keine Ahnung, ein krasses indisches Curry kochen und gehe dafür einkaufen. Dann ist es eine andere Denkweise, als zu sagen, ja, was ist denn da, was kann ich draus machen? Und ich fände es schön, wenn wir wieder zu der leeren Kühlschrank-Denke in Teilen kommen würden. Privilegiert, klar, ohne Ende. Aber ich glaube, das würde uns gar nicht schlecht tun.
Wow, ja. Und für Nushu, was siehst du da in den nächsten ein, zwei, drei Jahren?
Oh, wir werden weiter wachsen, weil ich glaube, also in Zeiten wie diesen brauchst du Gesellschaft und Gemeinschaft. Noch viel mehr. Du brauchst Menschen, mit denen du deine Werte teilen kannst, mit denen du offen sprechen kannst, mit denen du ja einfach andere Gespräche führen kannst, als vielleicht in deiner eigenen Blase. Und wir leben schon noch, die meisten oder viele Frauen kommen zu uns, weil sie überhaupt gar keinen Austausch haben in ihrer Blase. Die sind vielleicht in einer männerdominierten Branche und haben eigentlich keine Frauen, mit denen sie sich beruflich austauschen können. Was ich immer total absurd finde, weil ich bin ja in der genau anderen Blase. Ich habe nur Frauen um mich herum, aber kann es natürlich total nachvollziehen. Und deshalb glaube ich, werden wir Frauen noch mehr zusammenrücken müssen auch, weil viele, viele Themen unsere Aufmerksamkeit verlangen und vor allem auch Herz, Hirn und Hand. Alles drei. Und ich glaube, davon haben wir Frauen jede Menge und sollten es so einsetzen, dass wir ganz, ganz dringend und ganz schnell mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen, weil das braucht diese Welt.
Sehr cool. Und möchtest du noch ganz kurz zusammenfassen, für wen Nushu geeignet ist, beziehungsweise wer sich Nushu genauer anschauen sollte und natürlich auch, wo man euch findet?
Also, die Wirtschaft ist nicht weiblich genug. Das ist erstmal klar. Das heißt, aus meiner Sicht sollte jede Frau eine Nushu werden. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Nushus, Frauen, die sich untereinander empowern, vernetzen und miteinander wachsen. Nushu ist erstmal für alle offen. Das heißt, wir sind branchenübergreifend und positionsunabhängig organisiert. Wir haben in der gesamten Dachregion Standorte. Das bedeutet, also nicht Standorte, aber wir haben überall Events. Unser Headquarters ist in Hamburg. Meine Kolleginnen sitzen aber auch in Wien, auch in München sitze ich jetzt. Die andere sitzt in Berlin. Also wir sind überall sozusagen noch ansprechbar. Wir haben In-Person-Events, also Menschen-Events, wo echte Menschen aufeinandertreffen, genauso wie digitale Events und davon jede Menge. Das heißt, erstmal regional gibt es keine Einschränkungen. Von den Themengebieten her muss man sich halt für, ich würde jetzt mal sagen, Überbegriff ist Wachstumsthemen interessieren. Wir haben jetzt nicht so Veranstaltungen zum Thema, wie du deine Unternehmensnachfolge regelst oder sowas, weil wir bedienen Themen, die Frauen interessieren, die sozusagen on the rise sind, die auf ihrem Weg sind, wohin auch immer, nach ganz oben, in die Selbstständigkeit, in Gründungsvorhaben, im Konzern. Das muss dich grundsätzlich erstmal interessieren. Das heißt, du musst so eine Art Growth Mindset mitbringen. Und dann, glaube ich, ist Nushu für dich ein krasser Karriereboost. So. Und finden tust du uns überall, wo Nushus sind. Und die sind glücklicherweise schon viel unterwegs. Also wir haben, ja, in den Großstädten natürlich sind die meisten unserer Frauen, aber eben auch auf dem platten Land. Du findest uns aber auch natürlich auch bei Social Media, Instagram sind wir unter Team Nushu wie Fußballteam und dann Nushu, Nushu zu finden. Bei LinkedIn unter Nushu Female Business. Dann haben wir noch einen Podcast, dann haben wir noch eine Website. Wir haben alles. So, also an uns kommst du eigentlich nicht vorbei, wenn du es suchst.
Sehr cool. Ich werde auch alles nochmal in den Shownotes verlinken.
Danke, Katharina.
Also ich kann auch nur sagen, also sowohl ein großes Kompliment an dich. Ich finde, was du da bisher aufgebaut hast, ist unglaublich. Und auch die Persönlichkeit, die du mitbringst, total inspirierend. Also ich gehe sehr inspiriert aus diesem Gespräch raus. Und dann das Event, ich war in Frankfurt dort, war super inspirierend. Ich habe auch eine Freundin getroffen, also Businesspartnerin und Freundin, seit Ewigkeiten, also seit richtig langer Zeit haben wir sie erstmal live getroffen und das war ein super, super schöner Rahmen und auch ein sehr, sehr inspirierender Tag. Also ich kann das Kompliment dann nur an dich geben und allen empfehlen, auf jeden Fall bei euch vorbeizuschauen. Vielen Dank für deine Zeit, Melli.
Vielen Dank ja für diese schönen Abschlussworte. Das geht runter wie Öl. Und dann wachse ich nochmal 5 cm. Vielen Dank, Katharina. Und ja, dir alles Gute auf deinem Weg weiterhin.
Wow, was eine inspirierende Folge und vor allem was eine inspirierende Persönlichkeit. Ich hoffe, dich hat dieses Gespräch genauso inspiriert wie mich. Und ich glaube, das ist Grund genug, jetzt auch bei Nushu vorbeizuschauen. Du findest alle Links, die du brauchst, in den Shownotes. Und wenn du magst, dann findest du dort auch den Link zu meiner kostenlosen Masterclass für alle, die selbst eine Personal Brand werden möchten und sichtbar werden möchten mit ihrer Herzensbotschaft. Und in der Masterclass geht es darum, alle Zweifel aus dem Weg zu räumen und ganz konkret aufzuzeigen, wie du sichtbarer wirst. Findest du unter katharinaheilen.com/free. Und dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest.